Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir drei Kinder getauft, Edda, Helge und Lukas. Und bei den Taufgesprächen spreche ich gerne mit den Eltern über die Symbolik der Taufe. Susanne hat in ihrer Vorrede auch schon ein bisschen darauf hingewiesen. Paulus beschreibt in Römer 6, dass früher Erwachsene zur Taufe gekommen sind, um sich taufen zu lassen, und dass dazu eine bewusste Entscheidung dazugehört. Bei der Taufe wurden die Täuflinge einmal ganz unter Wasser getaucht. Unser deutsches Wort taufen kommt von dem griechischen Wort tauchen und das heißt baptizein. Und wir haben bei unseren Taufgesprächen auch darüber gesprochen. Die ersten Katechumenen, so nannte man die Taufbewerber und Taufbewerberinnen, die wurden damals nackt getauft. Das machen wir heute nicht mehr. Und dann haben sie danach als Zeichen, dass etwas Neues geworden ist, etwas anders geworden ist, haben sie weiße Kleider angezogen bekommen. Darum haben auch viele Kinder bei Taufen ein helles Kleidchen an. Und in der alten Kirche war das ein Zeichen dafür, dass etwas Neues begonnen hat, dass das bisherige Leben zu Ende ging und ein neues Leben seinen Anfang nahm. Ein Leben als Christin, ein Leben als Christ. Das alte Leben wurde mit der Taufe begraben, die alten Kleider wurden abgelegt und mit dem Auftauchen begann das neue Leben. Und zum Zeichen dafür wurden eben die weißen Kleider angelegt. Die hat man dann eine Woche lang getragen und erst am Sonntag nach Ostern wieder abgelegt. Das passt gut zu dem Wochenspruch, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Und noch ein weiterer Gedanke zur Taufe. Wer schon einmal im Wasser untergetaucht wurde, der weiß, wie das ist. Im Schwimmbad oder so. Man bekommt kurz keine Luft, man sieht nichts mehr, man hofft, dass der einen taucht, auch wieder loslässt, dass man wieder hochkommt. Und dann kann Angst sich breit machen. Und bei der Taufe ließ man sich zwar freiwillig unter Wasser tauchen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch der ein oder die andere ein Gefühl von Dunkelheit, von Angst und Bedrohung empfunden hat. Und das meint der Paulus. Der Mensch wird im Wasser der Taufe sozusagen symbolisch begraben, weil er tot ist in seinen Sünden. Und er steht aber dann, wie Christus an Ostern von den Toten auferstand und aufgeweckt wurde, wieder auf aus dem Grab. Und damit bin ich beim heutigen Predigttext angelangt. Ich lese ihn aus einer moderneren Übersetzung der Neues Leben, Bibelübersetzung 2. Korinther 4, die Verse 14 bis 18. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag zwar sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, die wird ewig dauern. Herr, segne du mein Reden, unser Hören, unser Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, es geht also um Auferweckung und Auferstehung. Und der Apostel Paulus steckt noch so voller Osterfreude. Christ ist erstanden, auferstanden von den Toten. Mit anderen Worten, Ostern geht noch weiter. Wir haben auch immer noch die weißen Paramente. Die Sache Jesu geht weiter, die Sache Jesu wächst, so wie ein Weinstock klein anfängt und wächst und gedeiht und unzählig viele Trauben an sich hat. Ostern wirkt sich aus, schenkt Menschen Lebendigkeit. Ostern wärmt, Ostern steckt an, lässt einen nicht kalt. Jetzt kann man sagen, der hat ja gut reden, dieser Paulus. Osterfreude, die ist doch heute schon längst etwas abgekühlt, oder? An Ostern kommen längst nicht so viele Menschen wie an Weihnachten in die Kirche. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Aber ich sage, warum ich dennoch geneigt bin, dem Paulus heute Morgen zuzuhören und mich von ihm mit seiner Osterfreude anstecken zu lassen. Denn der Paulus, der war eigentlich einer, der so wie ich war, kein besonderer Kerl, kein Held, kein Überflieger, sondern einer wie du und ich. Aber diese Osterfreude des Paulus ist sozusagen wie eine zweite Stimme, die in seinem Reden und in sein Leben hineinkommt, wie eine andere Melodie seines Lebens, wie eine andere Perspektive in seinem Leben. Und so klingen beide Stimmen zusammen. Die erste Stimme ist der ganz normale Alltag, auch die Sorgen, auch das Leid. Und die zweite Stimme ist eben diese Osterfreude. Also wir haben diese klagende Stimme und die lobende Gegenstimme. Also nicht Osterfreude, weil sowieso schon alles super läuft, sondern Osterfreude, obwohl das Leben nicht immer so glatt verläuft. Und wenn das Leben nicht so glatt verläuft, dann muss man auch mal ein bisschen weinen und dann muss man mal bei der Mama kuscheln, weil es nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Dafür haben wir ja Gott sei Dank Eltern-Kind-Räume, dass die Lieben sich dort drüben beruhigen kann. Also nicht Osterfreude, weil sowieso schon alles super läuft, sondern Osterfreude, obwohl das Leben nicht immer glatt verläuft. Osterfreude, obwohl der Paulus verfolgt wurde, eingesperrt wurde, geschlagen wurde. Osterfreude, obwohl Paulus kein klassischer Star war. Er kann nicht besonders gut reden. Er war kein Rhetorikgenie. Osterfreude, obwohl der Paulus ein Leiden mit sich herumschleppt, das immer wieder zuschlägt. Vielleicht war es Epilepsie, vielleicht war es Migräne oder Schwermut, vielleicht war es eine Augenkrankheit. Die Forscher rätseln bis heute noch immer, was das war. Und Paulus wäre das gern los gewesen, aber seine bisherigen Gebete um Heilung, die haben ihm nichts gebracht. Und so klingt jetzt diese Zweistimmigkeit, diese zwei Stimmen bei Paulus so. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Und unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten, die sind nur gering, die sind nur von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Also Osterfreude ist kein Budenzauber, etwas, was schnell vergeht. Es ist auch kein Wünsch dir was, aber sie verleiht dem Leben einen anderen Blick, einen anderen Klang, eine neue Perspektive und hilft uns allen so, den Alltag besser zu bestehen, mit allen Schwierigkeiten und Niederlagen umzugehen, mit Leid und mit Schmerz. Und darin und dabei nicht dran zu zerbrechen. Also Ostergläube und Osterfreude, darum geht's heute Morgen. Und die haben immer kleine Signalwörter zur Seite, nämlich solche Signalwörter wie obwohl oder noch prägnanter dennoch, trotzdem. Prüfen Sie das ruhig mal in Ihrem eigenen Lebenskontext. Das, was Sie dazu bringt, trotz allem, den inneren Halt und die Hoffnung zu bewahren. Da ist immer noch dieses kleine, trotzige Dennoch mit dabei. Obwohl und auch wenn persönliche Krisen da sind, obwohl in der Welt Leid und Gewalt und Unrecht und Kriege noch da sind. Und dennoch gilt es, diese zweite Stimme in uns zu suchen, auf sie zu hören, sie erklingen zu lassen. Und das habe ich auch bei den drei Taufsprüchen entdeckt, die wir heute gehört haben. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir, war Eddas Spruch. Das heißt, du bist nicht allein, auch wenn dein Leben mal nicht einfach ist. Und dann ist dieses andere, sei barmherzig, dann wirst auch du Barmherzigkeit erfahren. Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Und zuletzt überwindet alles Böse, überwindet all das Böse und Üble und das Schwierige in dieser Welt durch und mit der Macht der Liebe. Und das ist diese Widerstandskraft, die wir bei Helge gehört haben. 1. Korinther 13, 13. Und wir haben den drei Kindern diese Worte heute zugesprochen, die uns allen gelten, die Zusage, dass Gott uns unendlich liebt. Soziologen, Therapeuten, Mediziner nennen diese innere Widerstandskraft gegen jegliche Krisen, dieses Dennoch, dieses Trotzdem, Resilienz. Und Resilienz heißt abprallen, so wie ein Regenschirm den Regen abprallen lässt. Oder bei Werkstoffen ist die Resilienz diese Eigenschaft nach der Verformung, dass die wieder in die Ausgangsform zurückkehren, so wie bei Matratzen im Bett, eingedrückt in der Nacht, sind sie wieder schön und gerade am Tag, wenn wir aufgestanden sind. Resilienz als menschliche, als seelische Widerstandskraft, sozusagen als eine Dennoch, als eine Trotzdem-Quelle. Kann man sowas lernen? Kann man sich sowas aneignen? Ich glaube schon. Und die eigene Kindheit spielt dabei eine Rolle. Gab es ein Geschwisterkind? Gibt es eine Mutter, einen Großvater, eine Großmutter, eine Lehrerin, die mich ernst genommen hat, als ich klein war, die sich für mich interessierte, die an mich glaubte, die mir etwas zutraute? All das ist Resilienz fördern, ist Widerstandskraft fördern. Es stärkt den Selbstwert, es stärkt das Selbstbewusstsein, wenn man gesagt bekommt, du kannst was, du bist wichtig, du bist gut. Und das gilt für euch beide, liebe Familie Heidkamp und liebe Familie Gutberlet. In beiden Familien gibt es eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Und die haben die längste Beziehung ihres Lebens. Die werden die längste Zeit ihres Lebens zusammen sein. Die Großeltern werden früher gehen, die Eltern werden früher gehen und auch die eigenen Kinder werden länger bleiben als die beiden. Und das ist wichtig, dass die gut füreinander da sind und sie eine gute Beziehung zueinander haben. Das ist wichtig für diese Widerstandskraft. Also diese sozialen Komponenten sind wichtig. Gibt es eine Familie oder eine Clique, eine beste Freundin oder einen besten Freund, mit dem ich offen sprechen kann und bei denen ich mich nicht toller machen muss, als ich es bin? Das könnte vielleicht die Patin oder der Pate sein für die beiden, für die drei getauften Kinder heute. Manchen gibt die Liebe zur Natur innere bleibende Kraft oder die Liebe zur Musik, die Liebe zur Kunst. Oder auch zu Darmstadt 98 oder irgendeinem anderen Fußballverein. Und schließlich ist natürlich auch die Religion eine Quelle innerer Kraft, weil Religion zur inneren Stabilisierung beitragen kann. Und manchmal sehe ich Menschen und erlebe Menschen, wo ich mich frage, wo nehmen die nur ihre Kraft her? Und ihr alle, sie alle werden auch solche Menschen kennen, im persönlichen Umfeld oder auch in der Öffentlichkeit. Und dann möchte ich einmal drei noch als Beispiel zum Schluss nennen. Woher hatte Wolfgang Schäuble die Kraft hergenommen? Er hatte 1990 die deutsche Einheit verhandelt und maßgeblich mitgestaltet. Dann wurde er eines Abends im Wahlkampf ins Gesicht und in den Rücken geschossen und seine Gesundheit wurde nie wieder so wie zuvor. Er blieb an den Rollstuhl gefesselt. Aber seine große Leidenschaft, die Politik, betrieb er weiter mit viel Elan und Kraft. Und dass Oskar Lafontaine, der politische Gegner und selbst auch ein Attentatsopfer, ihn bald nach dem Attentat besuchte, das hat ihn gefreut. Viele Jahre lang hatte er Krebs und am zweiten Weihnachtstag vor ein paar Monaten, da starb er. Paulus schreibt, deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Woher hatte Alexander Nawalny die Kraft hergenommen, der russische Oppositionspolitiker, der Putin-Gegner, der Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Moskau, Präsidentschaftskandidat zu werden, verbot man ihm. Immer wieder wurde er inhaftiert und vor Jahren wurde ein Giftanschlag auf ihn verübt. Er wurde in der Berliner Charité behandelt, er erholte sich dort und flog dennoch ganz bewusst wieder zurück nach Russland 2021, wohl wissend, was ihn dort erwarten würde. Haft, Isolation, Gewalt und vor einigen Monaten dann der Tod im Gefängnis. Nawalny war erst spät Christ geworden und seine Lieblingsstelle aus der Bibel war: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und mit seiner inneren Kraft und Gradlinigkeit und auch mit seinem Humor hat der Menschen Mut gemacht und macht immer noch Mut zu widerstehen. Und direkt nach diesem Bibelwort kommt der Taufspruch von Lukas: Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Und schließlich, woher nimmt Sally Azar die Kraft her? Diese Frau ist bei uns nicht sehr bekannt. Sie ist 27 Jahre jung. Und sie ist die erste palästinensische christliche Pastorin. Sie arbeitet in der deutschsprachigen Himmelfahrtskirche in Ostjerusalem. Sie war dort auf einer deutschen Schule und hat später unter anderem in Göttingen studiert. Und daher kann sie gut Deutsch. Sie predigt aber auch auf Englisch und auf Arabisch. Eine Frau als Pastorin, das ist für viele in ihrer Umgebung, für die Armenischen, für die Orthodoxen, für die katholischen Christen in Jerusalem ein Unding. Das geht gar nicht. Aber Sally Azar weiß, was sie will, und sie predigt tatsächlich Frieden. Sie versucht, in dem großen, blutigen Konflikt dort beide Seiten zu sehen und zu widerstehen. Widerstand zu leisten, nicht einseitig zu werden. Und das ist sicher eine stressige Aufgabe, aber in diesen Tagen unglaublich wichtig. Und mich beeindrucken solche Menschen, mich beeindruckt diese Widerstandskraft, diese Resilienz, die diese Menschen gelebt haben oder leben. Und ich würde mir manchmal gerne eine Scheibe von ihnen abschneiden, weil ich eine Ahnung davon bekomme, dass der österliche Glaube, von dem Paulus hier spricht, nicht nur irgendwas Theoretisches ist, sondern sich ganz praktisch, ganz konkret in unser aller Leben auswirken kann. Dieser Osterglaube ist eine Kraft, die manches auf den Kopf stellt oder auf die Füße, die das Leben mehrstimmig macht. Und ich wünsche uns und ich wünsche vor allem unseren drei Täuflingen diese Resilienz, diese Widerstandskraft, dass sie in ihrem kleinen, jungen Leben und wir in unseren älteren und alten Leben es immer wieder erfahren dürfen. Wenn die Schwierigkeiten, wenn die Krisen kommen, und die werden kommen, dann dürfen wir wissen, wir sind nicht allein. Gott und seine Liebe ist da. Und sie bleibt zuletzt. Sie trägt uns und sie schützt uns und sie hält uns. Und sein Licht scheint wie die Taufkerzen und wie die Osterkerze in unserer Dunkelheit. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus aufwecken wird. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.